2 und dein Geld. Der Cash-Podcast mit Kim Brodmann.
Heute freue ich mich auf den Schauspieler und Synchronsprecher Dietmar Wunder. Dietmar, Grüße nach Berlin.
Ich grüße dich ganz herzlich und sage, ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt.
Dietmar, du bist einer der bekanntesten Synchronsprecher Deutschlands, sprichst unter anderem Adam Sandler und Daniel Craig. Darüber hinaus bist du aber auch seit 2020 der Kommissar Arndt in dem Hörspiel-Podcast Wir waren Detektive. Der Podcast hat ein ganz besonderes Konzept. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee ist, dass wir auf in Anführungszeichen spielerische Art und Weise mit Kriminalfällen so ein bisschen darauf hinweisen, dass man in Anführungszeichen auf ganz gesunden und legalen Weg mit seinen bzw. Zukunftspläne umsetzen kann, ohne kriminell zu werden, beziehungsweise einfach sagen, pass auf Leute, es gibt so viele Möglichkeiten auf angenehme Art und Weise, auch vor allem jungen Menschen, klarzumachen. Damit kann man auch ganz profimäßig bzw. gut Geld anlegen, Geld umsetzen, beziehungsweise es geht auch nicht nur um Geld, sondern dass man einfach sagt, pass auf, es gibt immer einen guten Weg, das Richtige zu tun, sagen wir mal so. Und meine Aufgabe ist es dann, der jungen Generation helfend unter die Arme zu greifen, aber auch zwischendurch zu merken, dass auch ich noch was dazu lernen kann.
Wie nimmst du das denn persönlich wahr? Wie groß ist denn der Bedarf an finanzieller Aufklärung, gerade bei jungen Menschen?
Sagen wir mal so, es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich bin natürlich aus einer Generation, wo ich noch mehr diesen Kodex hatte. Vielleicht man geht arbeiten, um Geld zu verdienen und manchmal ist die Arbeit vielleicht nicht immer angenehm. Ich habe das große Geschenk und das große Glück, dass ich durch meinen Beruf nie arbeiten gehen musste, weil ich das, was ich mache, zu sehr liebe. Das heißt, wenn ich ins Studio gehe, wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich auf der Bühne moderiere oder irgendwas mache, ist es für mich keine Arbeit. Das heißt, es stresst mich nicht. Das heißt, es braucht auf jeden Fall Disziplin, klar, und auch Handwerkszeug. Aber ich merke nicht, dass ich arbeite. Heute ist ja manchmal so bei den jungen Menschen vielleicht, dass viele denken, man kann ganz schnell ganz viel Geld verdienen, indem man vielleicht nicht so viel Leidenschaft reinbringt, sondern dieses, was manchmal auch durch die sozialen Medien natürlich oder übermittelt wird, es geht ganz leicht, indem man vielleicht gar nichts tut. Und da war ich am Anfang etwas skeptisch, aber ich habe jetzt über die letzten Jahre wirklich so viele junge Menschen kennengelernt, die, sei es jetzt in der Influencer-Szene, sei es jetzt auch in den sozialen Medien, einfach so kreativ tolle Sachen umsetzen, dass da auch nochmal eine neue Art und Weise entstanden ist, dass die Leute kreativ sind und uns sozusagen ich behaupte mal, ich bin die mittlere Generation vielleicht so, dass wir voneinander ganz viel lernen können, so eine gewisse Art von Arbeitsethik, auch so ein gewisses Maß an Disziplin und auch lernen wollen. Das kann ich vielleicht manchmal aus meiner Erfahrung vermitteln, aber ich lerne auch von den jungen Menschen ganz neue Art von Disziplin und Arbeitsmoral kennen.
Jetzt ist das Konzept des Podcasts für die 4. Staffel etwas verändert worden. Die bisherigen Schurken Hammer und Rocco stehen jetzt im Mittelpunkt und der Podcast heißt jetzt auch anders, nämlich Wir waren Gauner. Warum dieser Perspektivwechsel? Was steckt dahinter?
Also das will ich ja gar nicht so viel zu verraten, weil wir ja gerade erst dabei sind, so richtig, ja. Aber ich würde sagen, dass man vielleicht auch mal sagt, es gibt nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt ja auch immer so diese Zeiten dazwischen oder die Momente dazwischen. Also jemand, der nur gut ist, der hat vielleicht auch manchmal doch was gemacht, was nicht ganz richtig war. Wiederum die Bösen sind ja auch lernfähig, sind ja auch nicht nur die glatten Bösen, sondern es liegt ja immer irgendwie die Wahrheit dazwischen.
Du sprichst den Kommissar, der die Detektive bei ihren Ermittlungen unterstützt. Wie hast du die Rolle angelegt? Hattest du eine bestimmte Ermittlerfigur im Kopf?
Also ich würde sagen, es ist vielleicht so ein Mix aus allen Ermittler oder beziehungsweise Detektiv- und Geheimagentenfiguren, die ich jetzt über die Jahre begleiten durfte. Er hat sicherlich ein ganz bisschen von Daniel Craig's Bond. Er hat ein bisschen was von John Sinclair. Er hat ein bisschen was von auch manchmal dem etwas schrägen Sam Rockwell, wenn er seine schrägen Rollen spielt. Aber vor allem auch jemand, der zwischendurch auch merkt, dass er vielleicht nicht immer alles richtig weiß, weil er vielleicht eine andere Generation ist, aber auf jeden Fall immer bereit ist, wenn Hilfe gebraucht wird, zu helfen.
In welchem Alter hast du denn persönlich eigentlich angefangen, dich für Finanzen und Altersvorsorge zu interessieren?
Für mich war das ganz interessant. Also ich war damals, ich habe 84 Abi gemacht und habe dann erstmal angefangen zu gucken, was will ich denn machen. Habe dann eine Lehre als Augenoptiker gemacht. Ich glaube, das wissen auch viele. Und die es noch nicht wissen, wissen es jetzt. Und das war für mich so, dass ich wirklich die ehrliche Arbeit sozusagen der gefrönt habe. Und zu dem Zeitpunkt war für mich noch gar nicht so von wegen Vorsorge treffen für die Zukunft. Das war, da war ich irgendwie mehr so, der gesagt hat, nee, ich möchte eigentlich jetzt nicht Versicherung abschließen oder meinetwegen Altersvorsorge jetzt schon im Blick haben, weil für mich war immer das Ding, dass ich sage, ich will doch jetzt noch nicht drüber nachdenken, was ich auf Rente mache oder wann gehe ich überhaupt in Rente, gehe ich überhaupt in Rente. Irgendwann merkte ich allerdings, und das hatte auch wieder die junge Generation mir dann auch, oder ich habe es mit der zusammen gelernt, dass du auf ganz vernünftige Art und Weise natürlich für die Zukunft planen kannst, damit du eben nicht irgendwann da sitzt und sagst, oh, jetzt habe ich nur von der Hand in den Mund gelebt. Klar, vielen ist es vielleicht auch manchmal nicht vergönnt, das machen zu können. Aber es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten heute, auf jeden Fall denen zu helfen, die Hilfe brauchen, das auf jeden Fall. Aber dass man auch mal grob drüber nachdenkt, du, man kann ja auf ganz vernünftige Art und Weise dann auch, ohne dass es vielleicht zu konservativ klingt, sagen, du, ich habe so eine Art von Versicherung fürs Alter. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe so mit 26, 27 angefangen, mich da so ein bisschen reinzukriechen oder reinzulernen, zu denken.
Eine Kollegin von dir, die Schauspielerin Leslie Malton, hat gefordert, dass Altersvorsorge ein Fach auf den Schauspielschulen sein müsste. Würdest du das befürworten? Ist das sinnvoll?
Ich glaube auf jeden Fall. Also in meinem Beruf oder in unserem Beruf auf jeden Fall, aber auch in allen anderen Berufen, wo vielleicht einfach mal nicht lernt so richtig. Also unsere Ausbildung als Schauspieler oder Schauspielerin ist natürlich nicht die, dass man jetzt wirtschaftlich unternehmerisch ist. Das lernt man ja nur vielleicht für eine Rolle, die man spielt. Aber an sich ist es eher so, dass du ja ganz viel mit Emotionen, mit Handwerkszeug zu tun hast, aber dass du dich selbst mal vermarkten musst, dass du vielleicht deine eigenen Verträge machst, obwohl du vielleicht eine Agentin oder einen Agenten hast, dass du einfach mal drüber nachdenkst, was ist denn, wenn ich jetzt meinetwegen so und so lange auf der Bühne gestanden habe oder den und den Beruf ausüben durfte im Schauspiel, was ist denn, wenn dann mal vielleicht eine Durststrecke kommt oder wie kann ich vorplanen, wie kann ich meinetwegen auch dafür sorgen, dass ich auf, dass meine Rechte gewahrt bleiben und so. Und da können wir auf jeden Fall sehr viel lernen und das wäre auf jeden Fall auch ein Fach, was in der Schauspielausbildung sehr wichtig wäre.
Im ersten Bond-Film von Daniel Craig, Casino Royale, da spekuliert der Bösewicht Le Chiffre mit dem Geld eines Klienten und verzockt sich dann komplett. Dabei hatte sein Klient am Anfang des Films betont, dass er keine Risiken im Portfolio will. Wie ist das bei dir? Risiko oder Sicherheit?
Also ich bin eher der sicherheitsdenkende Mensch, weil ich auch Familie habe und für mich eher der bin, der sagt, Risiko sollen die anderen machen, ich bleib irgendwo dazwischen.
Die Filmfigur James Bond hat ja bei deinem Wunsch, Schauspieler zu werden, eine wichtige Rolle gespielt, oder?
Ganz genau. Ich habe als Jugendlicher, da muss ich 13, 14 gewesen sein, hatte ich in Berlin, da gab es, die Filme liefen bei uns rauf und runter in zwei Kinos, zwei kleinen Kinos, die in Berlin waren. Und da habe ich mit 13, 14 Connery das erste Mal, also Sean Connery als James Bond gesehen. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich Schauspieler werden wollte. Klar, logisch, als Junge wollte ich auch James Bond sein. Aber das Faszinierende für mich war dieses Schlüpfen in andere Rollen. Und das hat Bond damals natürlich für mich unheimlich eindringlich dargestellt, auch bei den anderen Filmen, die ich gesehen habe. Die Faszination, andere Rollen darzustellen, dadurch auch mich selbst einfach auszuprobieren, das war der Grund, warum ich diesen Beruf so faszinierend und schön fand. Und wenn man so will, haben sich mehrere Träume dann gleichzeitig erfüllt. Ich durfte Schauspieler werden und ich bin dann sogar seit 2006 indirekt ein Teil von der Geschichte von James Bond geworden.
Und wie bist du dann eigentlich zum Synchron gekommen? Wie kam das?
Da hatte ich, das war 1990, da hatte ich Theater gespielt in Berlin und damals habe ich mit einem Kollegen zusammengespielt, der leider auch schon verstorben ist, Wolfgang Ziffer. Und der hatte damals Synchronregie gemacht und ich hatte noch keine Ahnung, wie Synchron funktioniert. Und da meinte ich zu ihm, du, kann ich mal zugucken kommen? Und er meinte, nö, Dietmar, du kommst und arbeitest gleich oder synchronisierst gleich. Und ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Und das Schöne war, dass ich im Studio dann mit ihm zusammen, er hat mir das dann wirklich gezeigt und ich hatte tolle junge Kollegen um mich rum, die damals schon viel synchronisiert haben. Und anscheinend war ich nicht ganz untalentiert und wurde an die Hand genommen und habe dann seit 1990 wirklich in recht kurzer Zeit größere Rollen sprechen dürfen. Aber das war bis heute noch eine der einschneidendsten Erlebnisse, dass ich wirklich im Juli 1990 meinen ersten Take gesprochen habe. Kurz danach durfte ich dann durch meinen auch Mentor und auch Lehrer Joachim Kerzel, also ich ging auf die Schule von Maria Körber und Joachim Kerzel. Und Joachim Kerzel, deutsche Stimme von Jack Nicholson und Anthony Hopkins, der war unser Lehrer und Mentor und er hat uns auch sehr unterstützt, diesen Beruf zu erlernen. Und es fing alles 1990 an.
Wie oft hast du denn dann 2006 den Satz, mein Name ist Bond, James Bond, geprobt, bevor es losging?
Und das Schöne ist, ich habe ihn überhaupt nicht geprobt. Ich habe ihn wahrscheinlich als Kind oder als Jugendlicher so oft gesprochen, weil ich das gespielt habe, dass ich dann, als dann wirklich der Moment war oder der Moment kam, wo wir den Satz, den berühmten am Ende vom Film Casino Royale synchronisiert haben, dass ich einen Versuch brauchte. Und beim zweiten hat der Regisseur gesagt, danke. Und ich sage, wir müssen doch an diesem legendären Satz jetzt arbeiten. Und da hat er nur gelacht und meinte, wahrscheinlich hast du den Satz 40 Jahre lang geübt.
Also hattest du ihn schon verinnerlicht, als es soweit war?
Ja, sozusagen, ja.
Das war der Anfang deiner Bond-Zeit, aber das Ende war dann ja auch sehr außergewöhnlich, denn du musstest James Bonds Sterbeszene sprechen. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
Also das war auf jeden Fall, also der ganze Film Keine Zeit zu sterben ist bis heute für mich der mit emotionalste Bond-Film aller Zeiten. Ja, also jetzt abgesehen auch selbst im Geheimdienst Ihrer Majestät, wo seine Frau ja erschossen wird am Ende des Films, also James Bonds Frau, ist Keine Zeit zu sterben für mich wahnsinnig emotional gewesen und immer noch. Also ich weiß noch die Szene, als er auf Madeleine trifft in diesem Haus in Norwegen und ihr seine Liebe gesteht, seine endgültige Liebe. Das war so emotional von Craig gespielt, dass ich wirklich auch immer wieder sage, da hört man einen Dietmar Wunder, der so ergriffen ist von der Szene. Das war, klar war es auch gespielt, aber es war auch ganz, ganz, ganz viel ich dabei. Und diese berühmte Szene, wo er zum Schluss, und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, ja, gibt es eine wichtige Szene zum Schluss, wo er nur zweimal sagt, ich weiß, ich weiß. Und das hat er so emotional gespielt, dass ich fühlte mich geehrt, ich war traurig, es war überwältigend. Und es war vor allem wirklich, das war auch purer Dietmar Wunder, den man da hört. Klar, natürlich Daniel Craig im Original, selbstverständlich, aber da war ich ganz, ganz, ganz authentisch für mich da einfach in dem Moment. Und im Nachhinein habe ich auch gedacht, okay, das ist auch eine gewisse Ehre, was ganz Besonderes, so ein legendäres Ende eines James-Bond-Films begleiten zu dürfen. Ja.
Ja, absolut. Das ist ja keine Szene wie jede andere, ne?
Absolut. Also das war für mich, und ich habe das im Laufe der letzten Monate durfte ich ja auf Konzerttourneen, oder wir waren ja auf Konzerttourneen mit James, The Sound of James Bond. Und da durfte ich ja moderieren und habe diese Szene auch beschrieben dem Publikum und sage auch, habe auch immer wieder gesagt, das war für mich eine der schönsten und gleichzeitig ergreifendsten Momente, die ich auch immer wieder genau vor Augen habe und mich heute noch, das ist jetzt auch schon mal ein paar Jahre her, 2020 war das, immer noch genau vor Augen habe und auch nachempfinden kann für mich.
Da wir gerade bei diesem Film sind, Keine Zeit zu sterben, der Kinostart ist ja mehrfach verschoben worden aufgrund der Corona-Krise. Das waren ja sicherlich auch für die Synchronbranche keine leichten Jahre, oder?
Ja, also als 2020, ich weiß noch genau, wir sollten den Film, der sollte ja am 3. April in die Kinos kommen und wir haben 15. März war ja der Lockdown und da haben wir erfahren, dass wir ab sofort erstmal den Film nicht zu Ende synchronisieren, dass aber vor allem in allen Studios im wahrsten Sinne die Aufnahmegeräte angehalten wurden. Das Schöne oder das Glück, was wir in der Synchronbranche, aber auch im Hörbuchbereich bei den Hörspielen erleben durften, ist, dass wir nach 6 Wochen stand alles still, da wurden neue Konzepte erarbeitet, dass man wirklich einzeln in die Studios kam und absolute Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden und wir haben dann wirklich nach 6 Wochen weiterarbeiten dürfen. Und das Schöne war für uns natürlich, dass in der Zeit ganz viele Leute viel Fernsehen geguckt haben, viel Hörbücher gehört haben, viel Hörspiele gehört haben. Das heißt, wir hatten wirklich ein Geschenk, dass wir auch dank der Konzepte, die entwickelt wurden, wirklich nach nur 6 Wochen weiterarbeiten durften.
Daniel Craig hat nach Bond mit Knives Out ja direkt eine neue Filmserie gestartet, in der er mit auffallend großer Spielfreude, finde ich, den Privatdetektiv Benoit Blanc verkörpert. Wie viel Spaß macht dir die Rolle?
Also das ist zum Beispiel ein großes Fest gewesen, das zu synchronisieren, weil, was du sagst, Daniel Craig spielt da absolut Theater, also positiv gesehen, das ist wirklich, das kann man auf die Bühne bringen. Und diese Spielfreude, die er da hat, das hat mich so gepackt beim Synchronisieren, dass ich ja wirklich im Studio stand und wirklich selbst Theater gespielt habe und das mit einer unglaublichen Freude und Lust umgesetzt habe. Und es war auch wirklich so, dass ich merkte, das macht mir so viel Spaß, das war eine ganz tolle Arbeit. Sie war nicht anstrengend, obwohl er ja wirklich sehr intensiv spielt. Aber diese andere Seite bedienen zu dürfen, ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Part, wenn er kommt.
Genau, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, oder?
Ganz genau. Es heißt, dass er 2025 rauskommt. Das heißt, sie werden dieses Jahr anfangen zu drehen und da bin ich schon sehr gespannt, weil, was du sagst, halt diese Spielfreude, diese auch unterschiedlichen Brüche, die er spielt, ja auch weit mehr nach außen gehend, als er bei James Bond gemacht hatte. Also er spielt ja sehr zurückgenommen den James Bond, was ihn auch unheimlich charismatisch macht, aber diesen Benoit Blanc zu spielen, dieses nach außen gehen, diese Brüche, die er spielt, das ist als Schauspieler für mich ein gefundenes Fressen, ein Geschenk, das umsetzen zu dürfen.
Das ist dann wahrscheinlich 2025 an der Reihe, hast du gerade gesagt. Welche Projekte stehen denn 2024 für dich an?
Also was ich gerade mit großer Freude mache, ich begleite gerade wieder viele Hörbücher. Also ich bin gerade am Aufnehmen von einem sehr spannenden Krimi. Dann werde ich weiter eine Reihe von Jens-Henrik Jensen, von Jeffrey Deaver und David Baldacci weiter als Hörbücher machen. Da gibt es mehrere Reihen. Dann bin ich diese Woche in Köln und darf mit einem Pianisten-Duo Rilke vortragen in der Kölner Philharmonie und am Wochenende bin ich in Berlin und in Hamburg mit einem Konzept Dr. Jekyll trifft Mr. Hyde und zwar als musikalische Umsetzung, also ich erzähle die Geschichte und das Ganze wird dann unterstützt von klassischer, extra dafür komponierter Musik von N.J. Schneider. Das heißt, ich bin live auf Tour, dann bin ich Mitte des Jahres nochmal mit diesem legendären The Sound of James Bond in Luzern. Dann drehe ich dieses Jahr selbst in einem Film vor der Kamera mit. Da geht es um ein ganz heikles Thema, dass Menschen Stimmen hören. Also im Grunde genommen eine Krankheit auch. Und da darf ich als Protagonist mitwirken. Dann wird Bad Boys 4 in die Kinos kommen. Den werden wir auch noch synchronisieren, wo ich ja Martin Lawrence synchronisieren darf. Und dann halt jede Menge Hörbücher, Hörspiele. Und dann wird es zum Herbst hin auch wieder die Krimi-Festivals geben. Also du merkst, ich darf wirklich mich als Schauspieler in allen Bereichen wirklich austoben.
Dabei wünschen wir dir viel Spaß, Dietmar. Und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir haben verabredet, dass wir uns heute mit der berühmten Schlussszene aus Casino Royale verabschieden. Neu interpretiert sozusagen.
Ganz genau.
Wir haben es nicht geprobt. Wollen wir es einfach mal probieren?
Unbedingt. Und zwar das Schöne ist ja, dann ist die Szene ganz echt und authentisch.
Okay, dann legen wir los. Es beginnt mit dem Klingeln eines Handys. Hallo?
Kim, wir müssen reden.
Wer spricht da?
Mein Name ist Bonds. James Bonds.
Das war Die Zwei und dein Geld. Der Cash-Podcast mit Kim Brotmann.